freue mich, dass ihr da seid im Podcast in dieser Woche. Ich habe so viele schöne Sachen für euch. Ich habe Post von Martina geschrieben in dieser Woche an eine Eigenschaft, die wir immer mal wieder gerne ablegen und die wir auch manchmal gar nicht so wahrnehmen, nämlich an die Dankbarkeit. Und ich finde, wir haben allen Grund, dankbar zu sein in diesem Leben. Und deshalb habe ich mal die Post von Martina in diese Richtung verfasst. Ich habe ein tolles Buch, was ich euch vorstelle, einen Thriller. Es gibt einen wahnsinnig guten Gast in dieser Stunde, auch eine Thriller-Autorin. Da geht es um ihr neuestes Buch und das ist richtig, richtig gut. Und wir reden ja über viele Dinge. Ich habe viele Fragen an sie und ich möchte gerne wissen, zum Beispiel, wie sie mit Angst umgeht und wie sie es schafft, so zu schreiben, wie sie schreibt und wie glücklich sie jetzt dieser Lebensabschnitt gemacht hat, ein ganz neuer, dass sie als Verlagsautorin jetzt tätig ist. Also es wird sehr, sehr spannend. Ich habe natürlich auch noch die Promi-Welt für euch, einen Fernsehtipp, der großartig ist und den Spruch der Woche. Und jetzt fangen wir mal mit dem Buch der Woche an. Das Buch der Woche ist von Freda McFadden und heißt Die Kollegin ist bei Heine erschienen und es geht um Dawn und Dawn ist einsam und seltsam, darin sind sich ihre Kollegen einig. Sie sagt nie das Richtige, sie hat keine Freunde, aber sie ist jeden Morgen um Punkt 8.45 Uhr an ihrem Platz in der Firma, in der sie als Buchhalterin arbeitet, bis sie eines Morgens nicht auftaucht und Dawns Kollegin Natalie wundert sich und dann erhält sie einen anonymen Anruf und fährt zu Dawns Wohnung, keine Spur von der Kollegin. Aber Natalie bietet sich ein Bild des Grauens und eines scheint bald sehr klar, jemand muss Dawn so sehr gehasst haben, dass er sie getötet hat. War das jemand aus dem Büro? Je mehr Natalie herausfindet, desto tiefer verstrickt sie sich selbst in ein Netz aus Lügen und Gewalt, aus dem es kein Entkommen gibt. Die ersten Sätze. Als ich heute Morgen ins Büro komme, ist Dawn nicht an ihrem Schreibtisch, was bedeutet, dass die Welt untergeht. Ich mache Spaß. Offensichtlich geht die Welt nicht unter, aber wer Dawn kennt, weiß, was ich meine. Dawn sitzt seit 9 Monaten in der Bürozelle neben meiner bei Wixit, einer Firma für Nahrungsergänzungsmittel, für die wir beide arbeiten. Man könnte die Uhr nach ihren Gewohnheiten stellen, nur heute nicht. Das Telefon an ihrem Platz klingelt. Apparat von Dawns Schiff, sage ich. Schweigen am anderen Ende der Leitung. Es klingt beinahe wie ein unregelmäßiges Atmen. Hallo, sag ich nochmal, ist da jemand? Immer noch Schweigen. Erst als ich schon auflegen will, sagt eine gequälte weibliche Stimme 2 Wörter, die mir einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Hilf mir. Dann ist die Leitung tot. Also, mit ihrer Gabe für überraschende Twists und packende Spannung ist die Amerikanerin und Ärztin und Bestseller-Autorin Freda McFadden in kürzester Zeit der internationale Durchbruch gelungen. Und nach diesem phänomenalen Erfolg von Wenn sie wüsste, stürmt sie mit ihren darauffolgenden Thriller wirklich immer direkt an die Spitze der Spiegel-Bestsellerliste. Ihre Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und mit ihrer Familie und einer schwarzen Katze lebt Freda McFadden in einem jahrhundertealten Haus mit knarzenden Treppen und Blick aufs Meer. Ja, da kann man natürlich schön schreiben und das hat sie getan. Die Kollegin von Freda McFadden, habe ich gerade euch vorgestellt, ist bei Heine erschienen und zwar als E-Book, als Hörbuch, als Paperback und wenn man Glück hat, dann kriegt man noch ein Exemplar mit grellrotem Farbschnitt, wer das gerne mag. Fakt ist, das Buch ist gut, ob mit Farbschnitt oder ohne und solltet ihr lesen. Ich habe es euch ja eben schon gesagt, dass ich in dieser Woche ein bisschen nachdenklich war, so was unsere Einstellung zu unserem Leben und so angeht. Also vor allen Dingen dieses Jammern, was wir da tun, oft auf sehr hohem Niveau. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich kann so gut jammern, das glaubt ihr gar nicht. Fragt mal meinen Mann. Also über Dinge, von denen man eigentlich denkt, lohnt sich das, sich darüber gerade aufzuregen? Wir haben so viele andere gute Dinge. Und dieses Dankbarsein für diese anderen guten Dinge, das fehlt mir ganz oft. Und deshalb habe ich mal Post von Martina dazu geschrieben. Liebe Dankbarkeit, ich weiß nicht, warum du von uns immer so stiefmütterlich behandelt wirst. Denn eigentlich bist du etwas, an das wir täglich denken sollten. Wir haben Essen im Kühlschrank und ein Dach überm Kopf. Das heißt, wir sind reicher als 75% der Menschen dieser Welt. Wir haben ein eigenes Konto und damit gehören wir zu den 8% der Reichen. Wir haben mehr als 100 Gramm Reis am Tag zum Essen. Das heißt, wir könnten mehr essen als ein Drittel der Weltbevölkerung. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn wir heute Morgen gesund aufgewacht sind, dann geht es uns besser als der 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Unsere Kinder dürfen zur Schule gehen. 121 Millionen Kinder haben diese Chance nicht. Wir haben immer frisches Trinkwasser. 1 Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern haben das nicht. Wir wissen das eigentlich alles und trotzdem richten wir nur ganz selten uns an dich, die Dankbarkeit. Nur manchmal überkommt uns dieses Gefühl, dankbar zu sein. Dann zünden wir eine Kerze an, umarmen unsere Lieben und schicken ein stummes Gebet wohin auch immer, in der Hoffnung, dass alles so bleibt, wie es ist. Du darfst uns das nicht übel nehmen, liebe Dankbarkeit. Wir versuchen nur zu verdrängen, dass es in jeder Stunde, in jedem Augenblick anders werden kann. Manchmal denke ich, ohne dieses Verdrängen könnten wir nicht überleben. Jetzt jedenfalls denke ich an dich, ich freue mich über dich und ich schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Mein Freund Arne Waag war auf einer Hochzeit und das war die Hochzeit der Superlative. Was schätzt du, was der Spaß gekostet hat?
Oh, das weiß ich nicht. Ich würde fast sagen, es geht in die sechsstellige. Ja. Es war vom Besten nur das Beste. Wir waren halt am Comersee in Italien. Kann man nochmal nachgoogeln, wo das genau ist. Wir hatten ein Traumwetter. Das war kostenfrei. Alles andere. Wir waren in einer Villa, die direkt am Comersee war, aber direkt am Comersee. Also du konntest vom Dinnertisch sozusagen in den See reinspringen. Bei besten Temperaturen, bester Sonne.
Aber jetzt sag mal, eigentlich kommt es bei so einer Hochzeit ja nicht auf das Brimborium, die Villa, den Comersee und den fehlenden George Clooney an, sondern auf das Gefühl dazwischen, auf die Leute, die da waren, auf die Liebe zwischen den beiden Menschen, die da heiraten. War das so?
Für die Liebe war nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt. Da kam schon eine Champagnerpyramide.
Okay.
Ja, da kam so die Champagnerpyramide und irgendwelches bunter Rauch im Hintergrund beim großen Kuss, beim Ja-Sagen. Und der Kuchen wurde angeschnitten von einem Model-Konditor. Und es war von vorne bis hinten wunderschön. Ich möchte leider nicht so heiraten, aber es war schön.
Warum? Was willst du?
Ich möchte schon, dass die Leute auch mal Langeweile haben können auf meiner Party und brauche nicht die ganze Zeit einen Programmpunkt nach dem nächsten. Also wenn wir gerade das Essen gefeiert haben, gab es auch schon tolles Eis und die Champagnerpyramide. Das war ein bisschen zu viel.
Trotzdem, also Hochzeitsstress.
Immer gut. Ja, aber schön.
Aber jetzt schön bist stressig. Du wieder da. Ich freue mich. Und jetzt wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche.
Das wünsche ich dir auch. Alles Liebe.
Der Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Während einer Partynacht mit Freunden wurde Pax von seinen Begleitern gestützt, da er Schwierigkeiten hatte, sich auf den Beinen zu halten. Später zog die Truppe dann noch in einen Stripclub und da haben dann alle bis in den Morgen hinein gefeiert. Die amerikanische Presse hat einen riesen Rummel über diesen Ausrutscher gemacht, in Anführungsstrichen. Ja, Mann, Freunde, der hat mal was getrunken, das kommt vor, das ist nicht schlimm. Das muss man auch dürfen, das Feiern, auch wenn man der Sohn eines bekannten Schauspieler-Ehepaars ist. Hailey Bieber hat gerade einen Millionen-Deal mit einer Kosmetikmarke abgeschlossen. Sie hat ihre eigene Marke an einen Branchenriesen verkauft und erhält dafür satte 920 Millionen Euro, mindestens. Es könnten sogar noch Boni hinzukommen. Und während sie beruflich einen ihrer größten Erfolge feiert, sieht es im privaten Umfeld weniger harmonisch aus. Ihr Ehemann Justin Bieber scheint weiterhin in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Auch sein Verhalten bei öffentlichen Auftritten und in den sozialen Medien wirkt zunehmend fahrig und unkonzentriert. Es ist nie gut, wenn in einer Beziehung einer so richtig absahnt und der oder die andere beruflich eher Probleme hat. Mal sehen, was daraus wird. Let's Dance-Profisiegerin Ekaterina Leonova hat sich diese Woche von ihrem Zuhause auf Zeit in Köln verabschiedet. Monatelang hat sie in ihrem Lieblingshotel gewohnt, aber jetzt ist die Staffel vorbei und Ekaterina muss ausziehen. Es ist ihr offenbar nicht leicht gefallen, aber sie nimmt viele schöne Erinnerungen und einen großen Siegerpokal mit. Das ist doch auch was. Der Fernsehtipp für euch. Da geht es um eine Serie, eine Mystery-Serie auf Netflix. Sirens heißt die, Sirenen. Letzte Woche ist sie gestartet und mit einem richtigen Star-Aufgebot. Julianne Moore, Megan Fahey, Millie Alcock in den Hauptrollen. Aber sind diese Stars auch ein Garant für Qualität? In dem Fall ganz sicher, denn die Serie ist klasse. Sie geht um diese drei Frauen und Devon, das ist eine davon, hält die Beziehung ihrer Schwester Simone mit ihrer neuen Chefin, der rätselhaften Prominenten Michaela Kell, für unheimlich. Michaelas kultartiges Luxusleben wirkt wie eine Droge auf Simone und Devon beschließt einzugreifen. Sie ahnt jedoch nicht, wie glänzend sich Michaela zur Wehr setzen kann. Sirens spielt im Verlauf eines explosiven Wochenendes auf dem opulenten Strandgrundstück der Kells und setzt sich auf prägnante, sexy und schwarzhumorige Weise mit Frauen, Macht und mit sozialem Status auseinander. Das ist lustig, manchmal ein bisschen unheimlich und alleine wegen der großartigen Juliette Moore als kultige Michaela lohnt sich das auf jeden Fall. Aber auch die Story hat mich überzeugt. Sie lässt den Frauen Raum. Sie können erzählen von ihrem Leid, ihrem Schmerz, ihrer Wut. Ich mochte die Serie sehr. Sirens kommt auf Netflix und hat sich da nach ganz oben in die Charts gespielt. Ich freue mich sehr über meinen Gast in dieser Woche. Das ist Chris Warnert. Und Chris hat mich echt überrascht. Ich habe ihr Buch gelesen, 15 Sekunden, ein Thriller, der es in sich hat. Und ich habe so mit nichts gerechnet, als ich es in die Hand genommen habe und habe mich dann gefragt, was, das soll ein Debütroman sein? Never ever. Er ist so gut, so spannend, so toll geschrieben. Und ich freue mich. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show. Liebe Chris.
Oh, vielen Dank. Hallo, ich freue mich total, hier zu sein und über das schöne Lob. Danke.
Gerne. Ich meine, mache ich ja nicht, weil du nett bist, sondern weil es tatsächlich so ist. Das ist dein Debüt gewesen. Ist es jetzt dein Debüt bei einem als Verlagsautorin? Hast du vorher schon geschrieben?
Nee, also ich habe als Redakteurin, als Nachrichtenredakteurin 14 Jahre lang geschrieben, aber so dieses belletristische Schreiben, das ist ganz neu und ich habe in meinem Leben jetzt zwei Bücher geschrieben und die werden beide im Penguin Verlag erscheinen oder ja, sind auch schon erschienen.
Ja. Und erzähl mir mal, wie das so angefangen hat mit dem Schreiben. Du hast gerade schon gesagt, du hast eigentlich einen anderen Schwerpunkt. Du hast, glaube ich, BWL studiert mit Schwerpunkt Jura und warst dann als Gerichtsreporterin unterwegs. War das dann so, jetzt habe ich mir das ganze, ich sag mal in Anführungsstrichen, Elend der Welt in den Gerichtssälen angeguckt, jetzt schreibe ich mal drüber? Oder war das was wie Verarbeiten von dem, was du da gehört und gesehen hast?
Ja, also dazu muss ich sagen, ich war auch Gerichtsreporterin, ich war schwerpunktmäßig aber Nachrichtenredakteurin und habe da wirklich viel mitbekommen, weil ich da abonniert war auf die besonders düsteren, abseitigen und juristisch heiklen Fälle, also auch auf diese ganzen Missbrauchskomplexe und so weiter. Und ich habe irgendwann einfach für mich auch gemerkt, ich kann das nicht mehr von mir weghalten. Also gerade, also jeder hat ja so seine Sollbruchstellen und bei mir sind das Kinder. Ich kann das nicht gut verkraften, wenn es in irgendeiner Form um Kinder geht, wenn Kinder zu Schaden kommen. Und und ich habe gemerkt, das ist einfach ein Job, den kann man vielleicht auch nur eine gewisse Zeit lang machen, so in dem Ausmaß, wie ich das gemacht habe. Und ohne halt Schaden zu nehmen selber. Und dann habe ich diesen Job gekündigt. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Das ist schlimm. Das ist aber gut so. Du hast den Job gekündigt, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Das heißt, hattest du da schon angefangen mit dem Schreiben oder bist du gesprungen?
Ah, so genau. Das wollte ich noch sagen. Also ich hab nicht diesen klassischen Weg. Ich schreibe schon immer, seit ich schreiben kann. Ich habe als Kind vielleicht mal so eine Naturschutzzeitschrift selber gemacht oder einen Comic gemalt. Aber ich habe ganz, ganz spät erst begriffen, dass das ein Job sein könnte. Ich kannte niemanden, der beruflich schreibt. Und ich habe vorher ganz, ganz viele andere Jobs gemacht, ganz viele Nebenjobs auch neben der Uni und habe dann eben die Ausbildung gemacht zur Redakteurin. Und irgendwann, als meine erste Tochter geboren war, haben wir so eine Elternzeitreise gemacht. Also wir hatten einen ausgebauten VW-Bus und sind damit durch Osteuropa gefahren, also durch Polen, Slowenien, Tschechien, Kroatien und dann rüber nach Italien. Also wir waren 3 Monate unterwegs, ohne Termine, ohne Verpflichtungen. Und das war so zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich eben nicht in irgendwelchen Systemen war, nicht irgendwie fremdbestimmt war, sondern einfach auch mal Leerlauf hatte geistig. Also es klingt jetzt so krass, aber ich hatte natürlich vorher auch mal Urlaub, aber nicht in diesem Ausmaß. Und in der Zeit habe ich angefangen, wie wild, mir Notizen zu machen, Beobachtungen aufzuschreiben. Und da ist so der Ideenkeim entstanden zum ersten Buch. Und das hat dann aber nochmal 12 Jahre gedauert, bis ich das fertig geschrieben habe. Es war ein sehr, sehr langer Weg.
Erzählen uns doch mal, worum geht's genau in 15 Sekunden? Also du kannst länger brauchen als 15 Sekunden.
Danke, das ist gut. Also es geht darum, die Rechtsmedizinerin Farah Rosendahl ist nach einer Firmenveranstaltung am Institut für Rechtsmedizin in Hamburg auf dem Heimweg. Es ist nach 22 Uhr, es ist Schiedwetter, es regnet und sie hat sich furchtbar geärgert über ihre Vorgesetzte. Und auch über ihren Partner, der eifersüchtig ist. Und sie fährt eben über diese verlassene Landstraße durch ein Waldstück und wird von einem anderen Wagen bedrängt, schafft es irgendwie, die abzuschütteln. Und dann an der nächsten Kurve läuft ihr plötzlich ein Mann vors Auto. Und die Airbags lösen aus und das Talkumpulver fliegt durch die Luft. Farah hat ein Knalltrauma, sie hat ein Piepen im Ohr, bleibt stehen, ist völlig unter Schock. Und steigt natürlich aus, weil sie Ärztin ist und diesem Mann helfen will, der da reglos auf der Straße liegt und dann immer so abwechselnd vom Warnblinklicht in Licht und Dunkelheit getaucht wird. Sie geht also auf den zu und plötzlich passiert etwas. Dieser Mann steht nämlich auf und wankt in die Dunkelheit. Und Farah steht vor dem moralischen Dilemma ja auch, was tue ich jetzt? Folge ich diesem Mann in den Wald oder bleibe ich hier stehen und rufe Hilfe? Und ab dann überschlagen sich, wie man so schön sagt, die Ereignisse und ein Geheimnis kommt ans Licht, das ohne diesen Unfall wahrscheinlich nie enthüllt worden wäre.
Weißt du, was ich so toll finde? Ich mag erstens deine Sprache sehr, sehr gerne. Die ist total bildlich und trotzdem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, irgendwie jung, ne? Also du machst das ganz toll. Und ich mag die Beschreibung deiner Personen und die Tatsache, dass du dir Zeit lässt. Also diese erste Szene mit dem Auto, wo sie diesen Mann anfährt oder wo der ihr ins Auto rennt, das dauert. Und das finde ich großartig, dass du dich da nicht hetzt, sondern dass du dir die Zeit nimmst, das in aller Ruhe zu beschreiben. Sag mir noch, woher kommen die Figuren? Also das ist ja der Auftakt zu einer Reihe. Wie sind die in deinem Kopf entstanden? Also die beiden Farah und Vase. Ich stock immer bei dem Namen, weil der mir so schwer über die Lippen geht. Also Farah und Vase. Wie sind die entstanden?
Ja, genau, Vase wie die Blumenvase. Genau. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil die waren einfach da. Und ich habe mir die dann auch so schreibend erarbeitet. Ich habe die schreibend dann auch besser kennengelernt. Jetzt auch im zweiten Band, der im Frühjahr 26 erscheint, habe ich sie auch noch mal tiefer kennengelernt. Und bei Vase wusste ich zum Beispiel von Anfang an, was das für ein Typ ist. Ich wollte so einen neuen Ermittlertyp schreiben. Früher gab es ja mal so eine Phase, in der es eben diese kaputten Ermittler gab mit Alkohol- und Eheproblemen, keinen Kontakt mehr zu den Kindern und so weiter. Und Vase sollte ein Ermittler sein, der viele gesunde Anteile hat, der ein ganz, ganz loyaler Freund ist, ganz herzlich, ganz zugewandt und trotzdem irgendwie tough und cool. Also ich mag diese Figur unheimlich gerne. Der hat sich so richtig in mein Herz gespielt in der Zeit. Und Farah mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich wollte immer mal eine Rechtsmedizinerin schreiben. Ich machte zum Beispiel auch die Reihe von Tess Gerritsen unheimlich gerne mit der Rechtsmedizinerin Mara Eilis. Und das war so ein Traum von mir, da eine Rechtsmedizinerin auch zu haben im Personal. Und ich muss aber sagen, das war natürlich auch super anspruchsvoll. Es gibt auch eine Obduktionsszene. Und die zu schreiben, das hat sehr, sehr viel Recherche und sehr, sehr viele Realitätschecks auch bedarf.
Hat sich aber gelohnt, weil man merkt das. Man merkt, dass du auch von vom Journalistischen kommst, weil man merkt, dass du gut recherchierst. Und das finde ich auch großartig. Du hast ja als Gerichtsreporterin gearbeitet, du hast BWL mit Schwerpunkt Jura studiert, du warst in den Nachrichten unterwegs. Du hast viel mitbekommen und auch viele schwere Sachen mitbekommen. Glaubst du, dass Menschen von Grund auf böse sind? Also glaubst du, dass es so eine Veranlagung gibt oder glaubst du, dass wir dazu gemacht werden?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ich würde erstens mal sagen, dass der Mensch im Grunde gut ist. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch von Rutger Bregmann. Das heißt auch im Grunde gut. Das hat mir irgendwie sehr, sehr geholfen. Das war nach all diesen Jahren, in denen ich eben diesen Negativfilter auf alles hatte. Also diese negative Visualisierung vom ersten Kaffee bis zum Feierabend. Da hast du ja irgendwann auch das Gefühl, die Welt ist ein ganz, ganz furchtbarer Ort. Und da war dieses Buch wie so ein Gegengift für mich. Und ich glaube, es gibt ja auch so Studien, dass bestimmte Hirnschäden dazu führen, dass Menschen keine Impulskontrolle mehr haben. Also wenn im Frontallappen irgendwas zerstört ist, dass die dann auch zu Gewalt und Aggression und so weiter neigen. Es gibt ja diesen Spruch, jeder Mensch ist zu bösen Dingen fähig, es braucht nur einen schlechten Tag und einen sehr guten Grund. Mhm. Also ich glaube, diese Linie ist viel dünner, als man denkt. Und das habe ich auch vor Gericht immer so. Das hat mich so fasziniert, weil da saßen ja keine Monster auf der Anklagebank. Das waren ganz normale Menschen, die hätten auch vor dir an der Supermarktkasse stehen können. Und du hättest gedacht, ach, das ist ein netter Typ. Der hat ja auch irgendwie freundlich gegrüßt und hat mich sogar vorgelassen. Keine Ahnung. Also die sehen, du würdest die ja nicht erkennen im Alltag. Mhm. Und das können ja auch im Zweifel sehr charmante Menschen sein. Und trotzdem haben die furchtbare Dinge getan. Das ist... Ja, es ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, natürlich gibt es auch so pathologische Fälle, Psychopathen, Soziopathen, aber ich glaube, in den allermeisten Fällen sind das Menschen, die in einer verzweifelten Situation unfassbar falsche Entscheidungen getroffen haben.
Glaubst du, dass es Situationen gibt, die dich dazu bringen könnten, über Grenzen zu gehen von anderen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja zwei Töchter und da könnte ich für nichts garantieren, wenn denen was passieren würde, wenn ich da jemanden auch auf frischer Tat ertappen würde. Ich glaube, das ist aber auch so in unserer Natur, dass wir natürlich unsere Kinder auch schützen wollen.
Das ist so ein Mama-Ding auch, ne? Also dass du da, also alleine der Gedanke, das geht mir ähnlich wie dir. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass Verbrechen an Kindern einfach was sind, was dich fertig macht. Das kann ich total verstehen. Vor allen Dingen, wenn man selber Kinder hat, dann hat man so diese Bilder im Kopf, ne?
Ja, und, würde ich auch nie schreiben. Würde ich nie schreiben, weil dazu habe ich zu viel gesehen. Es gab auch mal eine Situation, ich kam aus dem Supermarkt, das war auch so der Moment, wo ich wusste, ich muss kündigen. Ich kam aus dem Supermarkt mit meinem Wocheneinkauf, mit so einem schweren Einkaufswagen rausgerollt und bin dann wie versteinert auf dem Parkplatz stehen geblieben, weil irgendwo ein kleiner Junge geschrien hat, der relativ grob von seinem Vater am Arm so mitgezogen worden ist. Und ich habe mich in dem Moment an einen anderen Fall erinnert. Und das sind einfach Fälle, die werde ich niemals vergessen. Die haben sich bei mir so eingebrannt. Das ist furchtbares Leid und da möchte ich nicht auch noch fiktional drüber schreiben.
Das verstehe ich, ja. Wir sprechen gleich. Boah, jetzt waren wir ganz tief unten gerade. Aber gut, also ich finde es toll, dass wir da so drüber reden, weil das ist auch etwas, was sich viele Leute fragen. Wie könnt ihr über sowas schreiben oder wie könnt ihr darüber schreiben? Ne? Manche können es, manche können es nicht. Liebe Chris, du machst ganz viel im Social-Media-Bereich. Du machst zum Beispiel auch einen super tollen Podcast. Erzähl uns mal von dem.
Ach, das freut mich. Ja, vor 4 Jahren habe ich damit angefangen, damals noch mit einem Freund zusammen. Wir haben ständig übers Schreiben gesprochen und dann meinte er irgendwann, ja, wir könnten ja auch eigentlich mal ein Mikro mitlaufen lassen. Und ich dachte erst, das wäre ein Scherz, aber er meinte das ziemlich ernst. Und dann haben wir einen Piloten aufgenommen und von da an habe ich da so Gefallen dran gefunden, dass wir einmal die Woche gequatscht haben und über unsere Projekte gesprochen haben. Und das war ein totaler Katalysator für mich, weil ich natürlich auch immer was vorzuzeigen haben wollte. Ich habe dann das Schreiben zu Prio gemacht. Das hat immer mehr Raum in meinem Leben eingenommen und ich habe da wirklich alles dokumentiert, also auch Agenturabsagen. Und als es dann mit meiner jetzigen Literaturagentur mit der Monika Kempf geklappt hat und als wir in die Auktion gegangen sind und so, also das ist wie so ein digitales Tagebuch für mich. Und ja, der Sebi, mein ehemaliger Co-Host, der ist dann irgendwann gegangen und ich habe dieses ganze Format zu einem Gesprächsformat umgebaut, wo ich mich dann so einmal die Woche mit spannenden Menschen aus der Buchbranche treffe, um über Schreiben, über Kreativität und all diese Dinge zu sprechen, die damit verknüpft sind. Meine Lektorin war schon zu Gast, die Melanie Rabe, Annabel Stehl und ganz viele andere AutorInnen. Genau, und auch eine Sprechtrainerin, mit der ich viel gearbeitet habe, um eben bei Lesungen gut vorlesen zu können.
Also mir hat der Podcast sehr viel Spaß gemacht, kann ich euch nur empfehlen. Sag mal genau, wie der heißt.
Kreativdate, stimmt, das ist ein guter Punkt.
Ja. Kreativdate und da könnt ihr mal reinhören, macht richtig Spaß dazu zu hören. Dann bist du bei Instagram vertreten, da habe ich dich auch gefunden, da machst du auch gute Sachen, da findet man dich unter deinem normalen Namen, unter Chris Warnert, ne?
Genau, alles zusammengeschrieben. Genau,
ja. Und jetzt natürlich noch die brennende Frage, wir haben das eben schon angeschnitten, was kommt denn als nächstes?
Ja, ich habe gerade das zweite Buch beendet, das wird nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen. Wir haben noch keinen genauen Erscheinungstag, aber da bin ich gerade mitten im Lektorat, was auch ein bisschen schräg ist, weil ich gerade mein erstes Buch promote und gleichzeitig schon so tief im zweiten bin. Und und da wird etwas, was im ersten Buch schon angelegt worden ist, eine Figur, die wird dann nochmal größer gezogen und auserzählt. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wie euch das gefallen wird, denn mir liegt diese Geschichte sehr, sehr am Herzen und ich bin auch ein bisschen emotional geworden beim Schreiben, muss ich zugeben. Okay. Also sowohl im Mittelteil als auch am Ende. Das ist einfach eine Geschichte, die mich extrem berührt hat, weil es eben auch um jemanden geht, der eine Person verloren hat. Und das ist etwas, was mich auch in der Redaktion im Alltag immer total berührt hat. Dieses, was macht das eigentlich mit Angehörigen, die einen Menschen vermissen und nicht wissen, was mit dieser Person passiert ist und immer noch diese Hoffnung da ist, diese trügerische, furchtbare Hoffnung, die einen auch nie wirklich zur Ruhe kommen lässt, weil du immer denkst, vielleicht ist die Person ja noch irgendwo da draußen, vielleicht kann ich irgendwas tun. Also das ist etwas, was mich sehr berührt hat und was ich in diesem zweiten Buch verarbeitet habe.
Da sind wir sehr gespannt drauf. Als du eben gesagt hast, das hat mich emotional berührt. Mir hat mal jemand gesagt, weil ich auch gesagt habe, ich habe beim Schreiben geweint. Und dann hat mir ein sehr bekannter Schriftsteller, der Peter Prange, ich weiß nicht, ob du den kennst, Bernstein, Amulett und so, der macht so historische Romane, der hat gesagt, wenn du dabei weinst, dann ist es gut.
Ja,
weil es dich berührt und weil du das dann auch vermittelst, dass es dich berührt.
Ja, da glaube ich auch ganz fest dran. Also ich habe das bei mir wirklich so, dass ich einen Film am Laufen habe und ich, wenn es richtig gut läuft, wenn ich so in diesen berühmten Flow komme, dann sitze ich da zum Teil auch und ich bin wirklich weg. Ja. Ich bin über Stunden weg und es ist Hochsommer und ich schreibe gerade eine Szene im Winterwald und dann komme ich irgendwann zu mir und bin wirklich ganz kurz desorientiert. Das sind eigentlich so die schönsten Momente, auch wenn ich in so Szenen so lachen muss oder schmunzeln muss oder so ein Kribbeln spüre, weil es gerade eine Liebesszene ist oder eben auch weine, das passiert mir auch. Ich glaube, dann passiert diese Alchemie von, es überträgt sich, das Gefühl, was du vermitteln willst, das kommt dann auch an.
Liebe Chris, ich fand's großartig. Ich empfehle es allen wärmstens. Chris Warnert, 15 Sekunden bei Penguin erschienen und ich danke dir und ich hoffe, wir sprechen uns zum zweiten Buch wieder.
Das hoffe ich auch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Das war's schon wieder für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Wer das gesagt hat, glaubt ihr nicht. Das ist nämlich schon ein uralter Spruch und ich finde, er passt so genial in unsere Zeit. Marcus Aurelius, römischer Kaiser und Philosoph, der hatte schon was drauf, oder? Als ob er es hätte kommen sehen. Oder als ob die Welt sich niemals verändert hätte, von seiner Zeit bis zu unserer. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.